Wussten Sie, dass es eigentlich für Physiker gar keinen Urknall gibt? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Pfarrernspiegel aus Mistelbach und Landerteier. Allen Ernstes hat mir ein befreundeter Physiker erklärt, dass es in der Sicht der Physik in Wirklichkeit keinen Urknall gibt. Und zwar ist es sehr, sehr einfach dadurch zu erklären, je weiter man in die Vergangenheit des Universums hineinschaut, desto mehr kommt man drauf, dass das immer kleiner war. Also das dehnt sich aus. Also sprich, es war einmal sehr, sehr klein. Und zwar ganz gewaltig klein. Und je weiter man in die Geschichte des Universums hineinschaut, desto mehr merkt man auch, dass das nicht nur klein war, sondern auch schweineheiß. Also richtig heiß. Also da tät man sich sowas von die Finger verbrennen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch die Elementarteilchen, die waren noch kleiner. Also das waren so Vorfutzel von unseren Futzeln. Und jetzt kann man da also so als Physiker so rechnen und da kommt man immer weiter und weiter und weiter an diesen sogenannten Urknall heran, beziehungsweise eben nicht. Und das ist ganz was Witziges, weil das Universum wird immer kleiner und noch kleiner und noch kleiner, also war es einmal quasi, und immer heißer, 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 heißer. Und jetzt kann man sagen, naja, wenn das immer kleiner, okay, dann wird es einmal wirklich so, praktisch nur mehr auf einen Punkt gewesen sein und da war alles quasi und irgendwie ist es dann so auseinander, weil es im Haas war, nicht? Also quasi wie die Suppen am Herd, nicht? Und der Deckel hupft so oder wie der Dampf heraus und das ist dann auseinandergeschossen. Und wenn man das jetzt so weiter rechnet, dann kann man annehmen, dass das alles einmal quasi, ja, und dann wird es schwierig. Es wird deswegen schwierig, hat er mir erklärt, weil die ganze Physik sich ja nur mit etwas beschäftigt, was da ist. Also das ist die Grundausrichtung der Physik, sie beschäftigt sich mit dem, was da ist. Jetzt wäre der Urknall genau jener Punkt, der zwischen es ist gar nichts da und es ist, was da liegt. Da aber die Physik prinzipiell sich nur beschäftigt mit es ist, was da, ist der Urknall sozusagen nur Gefälligkeitstheorie, wenn man sagt, ja, es wird halt noch kleiner gewesen sein und ja, aus. Witzigerweise gibt's also, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, in der Physik keinen Urknall, sondern das ist einfach nur so eine Theorie, die halt sozusagen weitergerechnet ist, das müsste dann eigentlich so sein, aber darüber kann die Physik nicht wirklich was aussagen. Währenddem, das ist jetzt das Witzige, Theologie darf natürlich sofort was aussagt, ja gut, Gott hat gesprochen und wenn der spricht, dann passiert was. Also was dann passiert, weiß man nicht genau, aber wenn uns die Physiker versichern, da ist dann plötzlich alles da gewesen und auseinandergeflogen und hat sich dann unglaublich schnell strukturiert und hat dann so Atomteilchen gebildet und das hat dann auch sehr, sehr schnell, witzig, weil es ein sehr schneller Prozess, einmal ein paar Sonnen gemacht, die waren zwar nicht langlebig, aber dafür groß. Und die haben dann sozusagen alle Elemente, die es heutzutage gibt, irgendwie erbraten in ihrem Inneren. Das finde ich auch praktisch. Also nicht mehr Sonne und die macht einfach alles. Und dann ist halt so weitergegangen. Und für einen Theologen ist das witzigerweise kein Problem. Also er sagt einfach nur, Gott sprach. Und was das jetzt in der realen Welt bewirkt, ist uns als Theologen hochgenau wurscht. Weil das nicht unsere Aufgabe ist, sondern das sollen bitte die Physiker zusammenbasteln. Die sollen sich mit der vorfindlichen Welt beschäftigen und die erforschen und irgendwelche Teilchen da zertrümmern in noch kleinere Teilchen und schauen und sagen, ah, da haben wir jetzt eins und aus denen wird dann wieder was anderes und so weiter und so fort. Ist alles irrsinnig spannend, schaut alles unglaublich toll aus, ist wirklich absolut begeisternd und passt für uns, ist also absolut kein Problem. Aus dem einfachen Grund, weil wir eh wissen, dass diese Schöpfungsgeschichte in den 7 Tagen ja nicht um die 7 Tage geht. Das ist ja ganz wesentlich. Es geht ja nicht um die 7 Tage, sondern es geht einfach nur darum, dass Gott diese Welt will. Also der hat die absichtlich geschaffen und so halt irgendwie und der will die. Und der bleibt auch dabei. Nebenbei ein kleiner Hinweis schon auf den morgigen Predigtext. Da geht es dann überhaupt nur total, dass Gott diese Schöpfung will, also der steht da total dazu, der hat das bastelt und sagt, gut, habe ich gemacht und jetzt stehe ich dazu. Mit eh allem, was drin ist. Also von irgendwelchen Sonnen angefangen bis hin, anscheinend gerade Menschen scheinen ihm wirklich wichtig zu sein. Das muss man sagen, nach dem gesamten biblischen Zeugnis sind er Menschen wichtig. Und das ist okay. Und wie das baut ist, ist völlig wurscht. Das ist so meine Sicht der Dinge. Die ganzen lieben Physiker, die hier zuhören, werden mir hoffentlich dann E-Mails schreiben, wo drinnen steht, wo sie alles falsch gesagt haben auf der physikalischen Ebene. Was ich jetzt dann nicht verstehen werde, weil der Witz bei der ganzen Geschichte nämlich folgender ist, Physik ist so unendlich kompliziert geworden. Wie schön war die Zeit eines Isaac Newton, der hat da die klassische Mechanik gemacht, der hat gesagt, ne, das ist jetzt Geschwindigkeit, das ist Beschleunigung, das ist, was weiß ich, Fliehkraft und das ist das und das und das halt. Also das sind relativ einfache Formeln und das halt. Bei der heutigen Physik verstehst du hoch genau gar nichts. Und siehst nur unglaublich schön aussehende Formeln im Allgemeinen, wo man also mindestens ein Physikstudium, ein Doktorat in Physik und dann noch ganz viel Zeit braucht, bis man das kapiert, wo es das jetzt wirklich heißen soll. Und deswegen kann man damit nicht streiten. Kann man nicht. Also es geht einfach nicht. Es ist einfach von vornherein, seien Sie mir nicht böse, strunzdumm, wenn man versucht, einen Physiker auf den Geist zu gehen, indem man ihm irgendwas erzählt von Schöpfung der Welt in 7 Tagen und er hätte Unrecht, weil man ja nicht versteht, was er sagt. Also er sagt ja eigentlich nichts, sondern er schreibt eine Formel hin. Und dazu braucht er immer ein halbes Leben, bis er wirklich so gut ist, dass er weiß, was das heißt. Das kannst du aber nicht in normale Sprache übersetzen. Das kann man nicht. Geht nicht. Das ist einfach vollkommener Blödsinn. Erinnere mich an einen klassischen Satz meines Physikprofessors im Gymnasium, der wirklich extrem gut war. Wir haben da versucht, über irgendwas zu diskutieren. Er hat uns mitleidig angeschaut und hat gesagt, meine Herren, wir waren in einer reinen Bubenschule, über Physik diskutiert man nicht. Physik rechnet man aus. Insofern ist das von vornherein schon ein Blödsinn. Und was mich immer wieder völlig vor den Kopf stößt, und das verstehe ich einfach nicht, das sage ich ganz, ich verstehe es nicht, vielleicht kannst du mir irgendwie erklären, warum es Leute gibt, denen es irrsinnig wichtig ist, dass die Physiker nicht recht haben. Also abgesehen davon, dass sie eh nicht verstehen, was die sagen, weil sonst müsste man Physiker sein, ist es irrsinnig wichtig, dass das nicht stimmt. Also das ist ganz wichtig, irgendwie so Weltschöpfung in 7 Tagen und alle sind happy oder so irgendwas, ist mir ein völliges Rätsel, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Und ich möchte diesen Leuten einfach mal eine Sache sagen. Gut? Weil ich höre natürlich immer wieder, ja, es geht darum, dass Gott ein Schöpfergott ist. Dazu braucht er nicht 7 Tage. Also wenn er will, dann bastelt er das so, wie er will, weil das ist sein Recht. Also wenn er der allmächtige Gott ist, dann darf er sich das Universum zusammenbasteln, wie er will. Okay? Auf jede verfügbare Art. Also das haben wir eben nicht vorzuschreiben. Und wenn die Physiker sagen, bitte, das war schon ein bisschen komplizierter, dann ist es cool, weil sie halt Gott dann irgendwas Kompliziertes hat einfallen lassen. Es ist einfach für mich kein Problem. Aber an diesem Punkt möchte ich eins sagen. Und das ist so wichtig, bitte. Schöpfungstheologie beschäftigt sich nicht nur mit der Schöpfung am Anfang. Das ist einer von 3 Punkten. Einen Schöpfergott zu bekennen, bedeutet nicht nur, die hat die Welt geschaffen und die Menschen, was weiß ich was, also alles, was halt so da ist, sondern es bedeutet vor allen Dingen, er erschafft mich jetzt in diesem Moment. Er erschafft eigentlich die ganze Welt, das ganze Universum, den ganzen Kosmos jetzt in diesem Moment. Das ist dieses Element, das sich dauernd was riert, also da kommt dauernd was Neues daher, da können sich Arten anpassen, der Waschbär steht nicht mehr im Bach und wascht sich irgendwie die Hände dort, sondern streunt durch ihren Vorgarten und frisst dort aus den Mistkübeln. Der hat sich angepasst und das taugt ihm anscheinend, weil es gibt anscheinend jetzt irrsinnig viele Waschbären, die wunderbar in der Stadt leben. Es gibt Füchse, die in der Stadt leben, Dachse, die in der Stadt leben, die passen sich irrsinnig an. Es entstehen anscheinend auch jetzt noch dauernd irgendwie neue Arten. Voll cool. Okay, das ist der 2. Punkt. Es geht nicht nur, du kannst nicht etwas auf das einfachsten kleine Nenner runterbrechen, also Schöpfergott ist, der hat es in 7 Tagen geschaffen oder nicht. Nein, sondern die Schöpfung jetzt. Und dann gibt's noch eine Schöpfungsdimension, die ist überhaupt total cool. Weil das ist, wenn ich einen Schöpfergott bekenne, dann bekenne ich damit auch den, der die Schöpfung an ihren Endpunkt bringt. Das heißt auf gut Deutsch, Schöpfung ist niemals vorbei. Sie ereignet sich dauernd. Da gibt's eine Zukunft und diese wird von Gott geschaffen. Wie er das tut, kann uns wieder wurscht sein. Okay, das geht uns einfach nichts an. Es gibt manche Dinge, die sind die Geschichte vom lieben Gott und nicht unsere. Also da brauchen wir uns nicht einmischen. Okay? Ich weiß schon, dass sich einmischen heutzutage total in ist und man jeden, was weiß ich, wenn ich beim Arzt bin, muss ich dem eh gleich sagen, was alles falsch macht, weil ich habe ja so toll Medizin studiert, überhaupt keine Ahnung davon, ich muss dem vertrauen oder Ruhe ist. Und man muss sich nicht in alles einmischen. Aber man kann eines sagen, Gott ist seiner Schöpfung treu. Und das ist viel, viel wesentlicher als das dümmliche Herumgefiezel auf der Fragestellung, wie erschafft Gott die Welt? Wie erhält er sie? Das ist seine Geschichte. Vielleicht kennen Physiker irgendwelche Spuren drin erkennen und wenn sie sagen, also das ist schon irgendwie beeindruckend und so, könnte man sagen, dass da so irgendwie die Hand Gottes dahinter ist, dann sagen ihm die Theologen Folgendes, ganz ruhig, ganz ruhig. Weshalb sagen wir dann ganz ruhig? Das hat einen ganz einfachen Grund. Physik ist ein Gegenstand, der sich dauernd verändert. Also was jetzt gerade voll cool ist, und wenn man sagen könnte, wow, da siehst du schon die Hand Gottes dahinter, ist spätestens in 10 Jahren alter Kas und stimmt einfach nimmer. Das heißt, es ist dem Menschen selbst überlassen, Spuren Gottes zu entdecken. Aber die Theologie wird niemals sagen, irgendetwas ist eine Spur Gottes, aus dem einfachen Grund, weil unser Wissen in einer so unglaublichen Geschwindigkeit sich verändert. Nebenbei, damit ist es dieser vollkommen irrwitzige Gedanke des Intelligent Design abgelehnt, weil das ist nämlich wirklich ultrastrunzdumm. Aber schauen Sie einfach in Wikipedia nach, der Artikel ist gut, intelligentes Design ist wirklich gut und wird dort köstlich zerlegt. Das Entscheidende ist, deswegen steht die Schöpfungsgeschichte überhaupt in der Bibel drin. Das ist eine relativ junge Geschichte. Und das Volk Israel bekennt in der Schöpfungsgeschichte, beziehungsweise in den, es stehen nämlich zwei drinnen. Man muss das Büchel lesen und nicht nur so tun, als ob. Es sind zwei Schöpfungsgeschichten drinnen. Schreiben sie deswegen hinein, weil sie mit heidnischen Mythen zu tun haben. Und in diesen heidnischen Mythen geht es immer um eins, dass ein Gott zwar die Welt bastelt, aber dann das Interesse verliert. Oder in manchen dieser Mythen ist es diesem Gott sogar peinlich. Oder er schafft es ganz unauffällig, was weiß ich, er isst was, irgendwo isst er was und da bröselt was von seinem Tisch ohe und das ist dann plötzlich die Schöpfung und er denkt sich jetzt, was ist denn das für ein Schmoren? Ne, kaum fällt er was ohe, ist schon wieder ein Universum da, blöd. Nein, die Bibel bekennt in der Schöpfungsgeschichte genau eines, die Treue Gottes zu seiner Schöpfung. Darum geht's. Und das ist der Punkt. Und dieser Punkt hängt absolut und überhaupt nicht mit irgendwelchen naturwissenschaftlichen Geschichten zusammen, weil dort, darum geht's nicht. Also darüber kann der Physiker absolut keine Aussagen treffen, weil er sich nicht mit Gott beschäftigen kann, sondern er kann sich halt nur mit dem beschäftigen, was er messen kann und in Formeln beschreiben kann und ich weiß nicht was. Okay? Das wirklich Entscheidende daran ist ein Punkt. Die Treue Gottes zu seiner Schöpfung. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen, gesegneten Abend. Und das Wissen, Gott ist treu. Nicht nur zu diesem ganzen riesigen Universum mit all seinen faszinierenden Geheimnissen und Entdeckungen, sondern vor allen Dingen zu Ihnen. Einen gesegneten Abend euch allen.